Robert Palfrader hier im Talk auf Bayern 2. Robert, du unterscheidest zwischen Familie und Verwandtschaft. Was ist der Unterschied?
Naja, Verwandtschaft, mit denen ist man verwandt, und wer zur Familie gehört, das bestimmt man selber. Ich habe einen Freund, mit dem ich im Sandkasten schon gespielt habe. Der ist mir nah wie ein Bruder, für mich ist das Familie. Und dann gibt es Leute, mit denen ich verwandt bin, mit denen ich kaum oder sehr, sehr wenig Kontakt habe, und das hat einen Grund, nicht? Ich habe für mich irgendwann einmal beschlossen, dass man erwachsen werden muss, und Teil dieses Erwachsenwerdens ist, dass man seiner Familie nicht notwendigerweise gefallen muss und dass Entscheidungen, die man trifft, nicht überall und immer auf Gegenliebe stoßen, und das muss man dann halt so gut es geht ignorieren, und auch wenn das Familie ist, also Verwandtschaft in dem Fall.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Robert Palfrader, Österreichs bekanntester Fernsehkaiser.
Denn viele von Ihnen kennen Robert Palfrader aus der ORF-Satire-Talkshow Wir sind Kaiser. Dort hat er bis, glaube ich, 2010, oder?
Wir haben Silvestersendungen gemacht bis letztes Jahr.
Ah ja, also immer
wir
wieder.
Haben immer wieder, ja. Also ich habe irgendwann einmal gesagt, wöchentlich ist mir zu viel, weil die Figur dann mein Leben dermaßen perpetuiert hat, dass für nichts anderes mehr Platz geblieben ist. Und dann habe ich gesagt, so 2-3 Mal im Jahr sehr, sehr gerne. Ich liebe es nach wie vor, die Figur darzustellen und diese Sendungen zu machen, aber halt nicht nur. Dafür bin ich viel zu neugierig, in welchen Bereichen ich noch
brillieren kannst.
Inkompetent sein kann,
würde ich sagen. Ja. Hochstapler-Syndrom. Auf jeden Fall hat er in dieser Rolle also immer noch seine Gäste empfangen als Kaiser Robert Heinrich I. Lief auch auf Dreisat. Du hast mal, wir sind per Du, weil wir uns kennen. Ich sage es immer gleich, normalerweise sieht sie, aber ich fände es jetzt voll schräg.
Ja, ich würde es auch nicht ertragen.
Ja, das wäre jetzt echt schräg, lieber Robert. Du hast mal gesagt, dass die Rolle auch so ein bisschen sich angefühlt hat oder anfühlt wie so ein Knie auf dem Hals.
Ja.
Warum?
Weil ich auf das reduziert worden bin, und das hat mir nicht gefallen. Ich wollte mehr machen, ich wollte auf der Bühne zeigen, was ich glaube zu können, und als Kabarettist, gemeinsam mit dem Florian Schäuber zum Beispiel oder mit dem Thomas Maurer und dem Florian Schäuber gemeinsam bei den Staatskünstlern, da machen wir politische Satire, und ich habe ja auch mein Soloprogramm, und das sind Dinge gewesen, die mir wichtig waren und die mir wahnsinnig viel Spaß machen, und dafür wäre kein Platz gewesen, wenn diese Figur mein Leben dermaßen bestimmt hätte.
Es erinnert mich so ein bisschen an Romy Schneider, die sich auch als Sissi wiederum reduziert. Irgendwas ist, das läuft da schlecht mit euch. Mit der
Nein,
also,
schau, ich bin ja nicht so naiv, in Massenmedium zu arbeiten und dann gleichzeitig Anonymität einzufordern. So deppert bin nicht einmal ich, und ich bin ein ziemlicher Trottel. Aber wie gesagt, ich mag das sehr, aber wenn es nur das wäre, wäre es mir zu wenig gewesen. Und ich spiele jetzt mein Soloprogramm, ich glaube das 6. oder sogar 7. Jahr, ich weiß es gar nicht, auch in München, und ich liebe München dafür. Ich glaube, ich habe jetzt 16 Mal im Lustspielhaus schon gespielt, und in Salzburg, nur um das zu vergleichen, ein einziges Mal. Das heißt, meine Solidarität gehört Bayern, meine Solidarität gehört München. Ich danke, dass Sie noch immer in mein Programm kommen, und freue mich schon. Im Mai bin ich zum Beispiel wieder hier. Und dafür wäre zum Beispiel kein Platz, wenn ich eine wöchentliche Sendung hätte, dass ich mich in den Zug setze und nach München komme.
Ja, und ewig den Kaiser mimen. Ja. Ich würde ganz gerne noch über einen anderen Riesenwurf sprechen, der vielen Zuschauerinnen und Zuschauern und natürlich auch unseren Bayern 2 Hörerinnen und Hörern sehr in Erinnerung geblieben ist, und zwar die Serie Braunschlag, Drehbuch von deinem Spitzel David Schalko. Da warst du auch eine Führungskraft, aber nicht so kaiserlich, sondern du warst der Gerry Tschach, der Bürgermeister. Ja. Du hast zu mir mal gesagt, das ist das schönste Erlebnis deines Lebens bis jetzt gewesen.
Definitiv.
Warum?
Ja. Zum einen, weil die Drehbücher, die der David geschrieben hat, perfekt waren. Also da war keine Silbe, die ich nicht genauso gesprochen hätte in der Figur, wie sie geschrieben war. Also das war die Geschichte, die Dialoge, dieser subtile Humor, es war ein Privileg, Teil dieses Teams gewesen sein zu dürfen. Das war sowohl künstlerisch als auch emotionell die tollste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe. Also das ist, ich habe das in einem Interview irgendwann einmal gesagt, während der Dreharbeiten, und ich habe absichtlich das Partizipium Perfekt Futur verwendet, habe gesagt, das ist das Beste, was ich jemals gemacht haben werde. Mhm. Es war ein Schulskikurs. Es war ein Vergnügen, in der Früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, obwohl es wirklich harte Arbeit war. Es war persönlich wie künstlerisch tief befriedigend.
Aber ich glaube, das merkt man auch der Serie an. Sie ist ja immer noch, also sie ist zeitlos. Es ist wirklich ein zeitloses Werk, kann man sagen. Es ist einfach brillant, tatsächlich.
Ja, und das liegt weniger an mir, sondern weil das Drehbuch einfach so genial war und auch bis in die kleinsten Nebenrollen mit großartigsten Schauspielern besetzt. Es war, da gibt es keine Schwächen, da gibt es keine Längen, da gibt es gar nicht. Also das ist, es ist großartig.
Mhm. Und der zweite Schalko-Wurf, den gibt es jetzt für alle ab dieser Woche eigentlich schon zu sehen, nämlich ab sofort in der Mediathek und nächste Woche dann auch Ausstrahlung im Ersten am Dienstag, 26. März und am Mittwoch, 27. März, der Sechsteiler Kafka zum 100. Geburtstag von Franz Kafka. Da spielst du einen Pornosammler.
Ja, Brot hat ihn beschrieben als ziemlich...
Brot, müssen wir sagen, ist der Biograf von Kafka.
Ja, genau. Er hat diesen Abend genau beschrieben, deswegen wissen wir, was da abgelaufen sein muss, beziehungsweise was auch abgelaufen ist. Und Daniel Kehlmann hat in Zusammenarbeit mit David Schalko dieses Drehbuch geschrieben und den Herrn Pachinger, der euphemistisch als Prager Original umschrieben wird. Das war ein vollkommen Verrückter, der ist zum Beispiel in Kirchen gegangen und hat heiligen Statuen Finger abgebrochen, um die zu sammeln, ist in Bibliotheken gegangen, das war damals noch möglich, und hat aus mittelalterlichen Schriften einfach Seiten herausgerissen, um die zu sammeln. Also der war nicht nur Sammler von erotischen Fotografien, sondern der war vollkommen verrückt, der Mann.
Obsessiv.
Ja, in jeder Beziehung. Und den durfte ich darstellen. Und das ist natürlich besonders spannend, einen vollkommen durchgeknallten Idioten darstellen zu dürfen.
Daniel Kehlmann hast du gerade erwähnt. Das ist auch ein Freund von dir. Und du hast deinen ersten Roman geschrieben und hast gesagt, der muss so gut sein, dass du anstinken kannst gegen die Bücher von Kehlmann.
Naja, anstinken nicht, aber ich wollte mich nur nicht genieren müssen. Nicht? Also David schreibt ja auch Romane. Ich habe Freunde, die das professionell und hochprofessionell und sehr, sehr erfolgreich, vollkommen zu Recht erfolgreich machen. Und ich wollte mich nicht schämen müssen für das Ding. Mhm. Und habe bis zum Schluss, da war es schon gedruckt, war ich mir nicht sicher, ob das denn genug ist.
Mhm. Darüber werden wir gleich sprechen. Der Roman heißt Ein paar Leben später.
Zu Gast bei Caro Matzko.
Robert Palfrader. Ein paar Leben später.
So heißt der Roman von Robert Palfrader und es ist ein, ich habe es hier liegen vor mir, ich verdeutliche es Ihnen. Jetzt haben wir es durch. Ja? Schlankes Buch, ja. 160 Seiten. Du hast ohne Ende rausgestrichen.
Ja.
Warum?
Weil ich so direkt und schlank erzählen wollte, wie nur irgend möglich. Ich habe wahnsinnig viel gelöscht. Ich habe die ersten 3-4 Kapitel, habe ich glaube 4 oder 5 Mal überarbeitet und habe dann alles Humoristische rausgestrichen. Ich wollte den Personen, die ich da beschreibe, und das sind ja meine Verwandten, nicht? Das ist ja die Familie meines Vaters, die ich da beschreibe, ich wollte diesen Personen gerecht werden. Und ich durfte ja meine Urgroßmutter kennenlernen, die ist verstorben, da war ich 17, die ist im 101. Lebensjahr verstorben. Und meine Großmutter ist im 98. Lebensjahr, also an ihrem 98. Geburtstag sogar verstorben. Und ich habe die letzten Wochen ihres Lebens sehr, sehr viel Kontakt gehabt, weil ich in unmittelbarer Gehweite von ihr war. Dort zufällig ganz, ganz nah an ihr gewohnt und bin fast täglich bei ihr gesessen. Und sie hat erzählt und ich habe zugehört und es war super interessant, was sie da erzählt hat. Und auch wie sie es erzählt hat. Und
wieso, inwiefern?
Weil sie so eine positive Grundeinstellung gehabt hat. Die hat Furchtbares erleben müssen, mehrmals in ihrem Leben. Und trotzdem hat sie sich so eine positive Grundeinstellung zum Leben selbst behalten und ihren Humor. Und sie war eine belesene Frau, eine sehr kluge Frau, die mich sehr geprägt hat. Und ich muss jetzt noch aufpassen, dass ich nicht so heulen beginne, wenn ich über sie rede.
Ja.
Die hat mich tief beeindruckt, meine Großmutter.
Mhm. Ja, es ist schön, du hast ja jetzt einige aus deiner Familie, die by the way riesig ist. Also ich glaube, du hast allein von väterlicher Seite 58 Cousins, Cousinen. Also ihr seid wirklich eine Macht. Ihr könntet eigentlich...
Nein, das sind die Cousins und Cousinen meines Vaters.
Ah ja, gut.
Und,
ja, gut.
Und die haben sich auch nochmal vermehrt.
Na ja, gut. Und schwer den Überblick dazu behalten.
Ja, also man kann eine Geschichte erzählen, da sind wir in St. Vigil in Enneberg. Da spielt nicht nur das Buch, sondern auch unsere Familie. Und wir, mein Bruder, meine Schwester und ich waren mit unseren Familien Skifahren in St. Vigil. Und als wir abgereist sind, haben wir uns im Kaffeehaus getroffen, um noch einen Kaffee zu trinken, bevor wir nach Wien zurückfahren. Und dann kommt ein Mann zu mir und sagt, ja, ich bin auch ein Palfrader. Sag ich, ja, und da drüben, das da, alles da, weil die, unsere Kinder da waren, das sind auch alles Palfrader. Und dann haben wir durchgezählt und dieses Kaffeehaus, obwohl es sehr, sehr gut besucht war, da war kein einziger Mensch, der nicht Palfrader geheißen hat. Das war dann okay. Doch überraschend. Also so selten der Name in Wien ist, so häufig ist er in St. Vigil in Enneberg. Ich halte ja die Tatsache, dass wir Palfrader uns vermehren wie die Ratten, für die eigentliche Bedrohung unserer Spezies. Also nicht der Klimawandel, sondern dass die Palfrader so viele Kinder zeugen.
Sorgt auf jeden Fall für ein hohes menschliche Wärmeaufkommen, was ja auch schön ist. Aber bei so viel Verwandtschaft, wie hast du ausgesucht, wen du für den Roman porträtierst?
Ja, das war relativ einfach. Ich habe bei meinen Urgroßeltern begonnen und habe mich runtergehandelt bis zu dem Zeitpunkt, als mein Großvater optioniert hat. Also den Südtirolern ist ja die Möglichkeit geboten worden, während des Zweiten Weltkriegs auszuwandern. Die Faschisten haben irrsinnigen Druck gemacht, gerade auf die Ladiner, dass sie ihre Kultur ablegen, dass sie akzeptieren, dass sie Bergitaliener sind und dass das Sprechen der ladinischen Sprache verboten wird. Und es war auch finanziell, also wirtschaftlich war es extrem schwierig. Und dann hat sich mein Großvater halt entschieden, ins Deutsche Reich auszuwandern und ist nach Spitz an der Donau, das ist im Niederösterreich, an der Donau liegt das, wie gesagt, hat dort ein Hotel gekauft. Er war Hotelier in Südtirol und dieses Hotel hat er dann gekauft. Ist in späterer Folge sogar berühmt geworden. Das ist dann, die Älteren werden sich erinnern, an den Film Der Hofrat Geiger und Mariandl. Und das wurde dann zum Hotel Mariandl, leider Gottes erst, nachdem es mein Großvater verkauft hat. Also wir haben nichts davon gehabt.
Ja, aber sag, es gibt wunderschöne ladinische Wörter. Zum Beispiel, wie war das nochmal mit dem Staubsauger?
Ladinisch ist halt eine uralte Sprache, nicht? Das ist man weiß über die Räter nicht viel, die Räterromane. Über die Räter weiß man nicht viel. Was man weiß, ist Kelten und Räter. Die sind romanisiert worden, 30 nach Christus sind die dann, die haben ein bisschen, ich erzähle das im Vorwort eh sehr, sehr ausführlich, auch historisch, nicht, weil das gar nicht so uninteressant ist für die Geschichte meiner Familie auch. Und da gibt es eine uralte Sprache, eine rätoromanische Sprache und wenn da neue Dinge erfunden werden, wie zum Beispiel ein Staubsauger oder ein Fernsehapparat, dann werden neue Worte gebraucht und Fernsehapparat heißt zum Beispiel Mandelkastel. Weil da halt ein Mann in einem Kastel drinnen ist. Oder der Staubsauger ist halt der Stubenzutzler.
Das ist so schön.
Das klingt halt für deutsche oder österreichische Ohren recht amüsant, aber für die Ladiner ist das ganz normal, dieses Wort zu verwenden, nicht?
Ich bin Stubenzutzler, finde ich Wahnsinn. Stubenzutzler ist eines der schönsten Wörter. Aber sag, wenn man fragt, wo kommst du her oder wer bist du, habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, die letzten Male, wenn wir uns gesehen haben, dass du immer sehr schnell auf deinen Vater zu sprechen kommst, der ja viel zu früh verstorben
viel
ist.
Viel zu früh,
Und du hast gesagt, jetzt du vermisst ihn eigentlich, der Tod von deinem Papa ist jetzt ungefähr 25 Jahre, du vermisst ihn jeden Tag.
Ja.
Inwiefern definierst du dich jetzt, bist ja jetzt auch nochmal 12, inwiefern definierst du dich mehr jetzt über diese Familiengeschichte oder war das schon immer so bei dir?
Nein, also es war eigentlich immer schon so, dass mein Vater hat das halt immer hochgehalten. Wir sind Südtiroler und mittlerweile habe ich das ein bisschen abgelegt, weil ich lebe seit über 30 Jahren in Wien. Habe vorher in Niederösterreich gewohnt. Meine Kinder sind dort zur Welt gekommen. Ich bin Wiener mit Südtiroler Wurzeln.
Mhm.
Aber ich bin jetzt Wiener und ich liebe diese Stadt. Aber ich bin auch wirklich, wirklich gern in Südtirol. Also es ist ein bisschen schwierig. Wenn ich Dultres hingestellt bekomme, und Dultres ist eine ladinische Spezialität, das sind so Teigtaschen gefüllt mit Kraut, mit Frischkäse, mit Spinat oder Spinat und Frischkäse gemischt. Wenn ich die von mir stehen habe, dann übernimmt der Ladiner das Kommando und dann bin ich Ladiner, dann bin ich Südtiroler. Weil Tultris ist, ah, Madonna, das ist Paradiso adesso.
Ja, man merkt, dass bei der Gastro auch ein bisschen das Herz aufgeht von Robert Palfrader hier im Bayern 2 Talk. Das liegt vielleicht auch an dem gastronomischen Background, über den wir gleich sprechen. Robert Palfrader zu Gast im Bayern 2 Talk hier bei 1:1. Vom Papa haben wir es gerade gehört, der war ja im Fleischgeschäft tätig. Ja. Was hat er genau gemacht?
Er war Betriebsleiter eines sehr großen Fleischerei und Wurster, also die größte Fleischerei, die es gibt in Österreich.
Was hat das für Auswirkungen auf deine Kindheit gehabt, Robert?
Dass ich mit Kalbsleberstreichwurst erzogen worden bin.
Dass die um die Ohren geschmissen kriegt, oder?
Nein, ich habe sie als Belohnung bekommen, für, wenn ich brav bin.
Alles?
Ja, ich hatte ja Kalbsleberstreichwurst ein Allheilmittel. Also wenn es mir schlecht geht, ja, weiß meine Frau, wenn ich krank bin und im Bett liege, 2 Salzstangerl und 1/4 Kilo Kalbsleberstreichwurst und ich bin wieder gesund. Ich halte das für ein Allheilmittel, sowohl für die Seele als auch für den Körper.
Kann man auch bei Rückenschmerzen einfach auftragen?
Ja. Nein, essen. Man muss es essen.
Man muss es essen?
Man muss es essen und dann wird alles wird gut. Mit Kalbsleberstreichwurst wird alles gut.
Das ist sehr schön. Da merkt man den gastronomischen Background. Jetzt kann man das ja so ein bisschen aufteilen. Die einen Hotels betrieben, die anderen Gastro,
ja,
und Würstelbratstände.
Ja, genau. Also mein Großvater war Hotelier. Das hat Auswirkungen gehabt bis in meine Generation, obwohl ich meinen Großvater ja leider nicht kennenlernen durfte. Der hat dann, nachdem er das Hotel in Niederösterreich in Spitz an der Donau verkauft hat, ist er nach Wien gegangen mit seiner Familie und hat dann dort eine Hotelpension gekauft im 9. Bezirk auf der Alserstraße. Sein ältester Sohn, der Robert Senior, war dann Direktor vom Hotel Sacher 17 Jahre lang, bis zu seiner Pensionierung, war glaube ich 32 Jahre dort. Mhm. Und meine Tante hat dann das Hotel übernommen von meiner Großmutter. Für mich war klar, dass ich in die Hotellerie muss. Also die Familie hat das mehr oder weniger beschlossen gehabt. Das sollte ich machen. Und ich habe das auch gemacht. Ich war im Marriott und habe mich da zum Chef de Rang hochgearbeitet. Und irgendwann einmal habe ich einen Urlaub gemacht in Südtirol. Bin mit einem Schulkollegen von mir dort bergsteigen gewesen, 3 Wochen lang. Jeden Tag auf irgendeinen anderen Gipfel. Und irgendwann einmal erzählt eine Cousine meines Vaters, eine der zahlreichen Cousinen meines Vaters, ja, was du machen musst, ist halt einmal eine Nachtbesteigung vom Seekofel, weil wenn da die Sonne aufgeht in der Früh, das ist das Schönste, was es gibt. Und ich habe schon ein bisschen was getrunken gehabt. Und gesagt, ja, das machen wir heute, gehen wir. Also wie wir oben waren, waren wir dann nüchtern.
Mhm. Wie lange seid ihr aufgestiegen?
Ich habe keine blasse Schimmer.
Also was Skatartisches.
Ich weiß nur, dass wir zu früh oben waren und, aha, dann wieder so 100 Meter abgestiegen sind und uns dann in so eine Kuhle hineingelegt haben und mit unseren Bundesheerdecken zudeckt haben und, aha, sind dann in der Kuhle gelegen und haben gewartet, bis die Sonne aufgeht. Das war für mich ein unfassbarer Moment dort oben, weil die Luft wurde durch die aufgehende Sonne der Fels gewärmt und der Fels wärmt die Luft und hat so eine Thermik gegeben. Und ich stehe da oben und es bläst mir alles aus dem Schädel. Jede Angst, jedes Bedürfnis, jede Liebe, Hass, es war nichts da. Ich war komplett leer. Und ich könnte dir nicht einmal sagen, ob das jetzt 10 Minuten waren, 10 Sekunden oder 1/10 Sekunde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich da gestanden bin und ich war leer, komplett leer. Und wie ich zu mir gekommen bin, war mein erster Gedanke, ich fahre jetzt nach Wien, ich kündige, ich muss irgendwie auf eine Bühne, hinter eine Bühne, vor eine Kamera, hinter. Ich muss irgendwie das, was ich in mir gespürt habe, muss ich irgendwie leben. Und das habe ich dann gemacht, bin am nächsten Tag ins Auto und bin nach Wien und habe gekündigt und habe seitdem dann versucht, irgendwie irgendwas zu arbeiten in der Richtung. Und dann der Weg vor die Kamera war dann ein sehr steiniger Weg. Das war furchtbar. Es war mit unfassbare Umwege. Es war nicht lustig. Es war wirklich nicht lustig. Aber ich bin stur geblieben und habe halt ein bisschen mehr gearbeitet als andere. Ich weiß nicht, von wem der Spruch ist, aber der hat mir sehr gut gefallen. Seltsam, dass die Fleißigen immer mehr Glück haben als die Faulen. Und an das habe ich mich gehalten. Also man muss dem Schicksal ein bisschen eine Möglichkeit geben.
Ja, du bist ja entdeckt worden in deinem eigenen Café, im Café Thorberg,
ja,
weil du lustig warst. Also hast mit Anfang 20 hast du dir einen Kaffee gekauft.
Ja.
Wo du auch David Schalko kennengelernt hast.
Ja, der war Stammgast. Dem sind auf der Josef-Stetter-Straße die Zigaretten ausgegangen und ich habe noch offen gehabt. Und dann hat er sich gedacht, das ist ein verrückter Wirt, der gefällt mir. Und dann ist er Stammgast geworden. Aber mit dem David habe ich erst viele, viele Jahre später gearbeitet. Es war nur ein Zufall, weil es waren auch viele Radiomoderatoren, Regisseure waren Gast bei mir, ohne dass ich mit denen jemals beruflich zu tun gehabt habe. Aber man hat sich halt erinnert an diesen Wahnsinnigen, der hinter der Bar die Leute verarscht hat und herumgeblödelt hat. Und irgendwann einmal kam ein Anruf von Oliver Bayer, dem ich wahnsinnig viel zu verdanken habe. Das ist ein österreichischer Radiomoderator, Schauspieler und Moderator, hat eine Sendung im ORF, die heißt Was gibt es Neues? Und damals hat der Oliver eine Sendung gestalten sollen und die hieß Echt Fett. Eine Sendung mit versteckter Kamera und hat an mich gedacht und gesagt, er braucht noch einen dritten und ob ich nicht Lust hätte für Probeaufnahmen. Und ich war damals in einer Werbeagentur. Mein Sohn war 6 Monate alt und es war natürlich ein irrsinniges Risiko, dass ich da eingehe. Aber ich habe mir gedacht, jetzt oder nie.
Manchmal muss man springen, gell? Wenn einem das Schicksal da so an die Hand reicht.
Und
das hat sich ausgezahlt bei dir.
Ja, ich darf den Job, den ich liebe, machen. Und da bin ich unendlich dankbar dafür, dass ich stehe jeden Tag in der Früh mit einem Grinser auf, weil ich meinen Job liebe.
Aber du bist wahnsinnig ehrgeizig.
Ja, fast ein bisschen ungesund.
Aber warum?
Ich weiß es nicht. Vielleicht,
traust du dir selber das nicht zu? Hältst du dich für einen Hochstapler?
Nein, das nicht. Aber ich bin von Jesuitenpaters erzogen worden. Vielleicht ist es das, dass man nicht genügt und dass man mehr leisten muss. Und dass man, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es auch das Vorbild der Elterngeneration, weil die haben auch unfassbar hart gearbeitet. Und zwar alle in der Familie. Ich habe ja kaum einen Verwandten, der nicht selbstständig ist. Also die sind alle, haben alle ihre eigenen Firmen, alle ihre Pläne und sind alle durchwegs erfolgreich mit dem, was sie machen. Und vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine Kombination aus dem Ganzen. Vielleicht ist es auch nonverbal tradiert worden, weißt du, so epigenetisch, dass man, wenn...
Die innere Peitsche.
Naja, weniger Peitsche, aber stell dir mal vor, du bist ein Südtiroler Bergbauer und du hast keinerlei Elektrizität, Hydraulik, kein Diesel, keine Maschinen, kein Antibiotikum und du musst diesen steilen Hängen eine Existenz abtrotzen und kannst dich nur darauf verlassen, dass du stark genug bist, das alles zu stemmen. Und ständig fremdbestimmt, weil sind die Ladiner sind ein wahnsinnig kleines Volk und ständig fremdbestimmt im Laufe ihrer Geschichte über 2000 Jahre immer unterdrückt worden von, egal wer da gerade das Heft in der Hand gehabt hat. Man hat versucht, ihnen die Sprache zu verbieten und. Ich glaube, da wird man recht stur und da schaut man auf sich selber und dass man das alles so hinkriegt, wie es sein könnte oder sollte. Mhm. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Es wäre eine Aufgabe für einen sehr guten Nervenarzt.
Nervenarzt ist auch ein schönes altes Wort. Bayern 2 hier mit 1:1, der Talk. Und Robert Palfrader ist zu Gast. Und eben haben wir Hannes Ringelstädter gehört und den Franz Josef Machacek mit Zeugnis. Sowas nennen wir hier Heimatsound. Robert Palfrader, jetzt haben wir gerade schon gehört, der Ladiner unter den Wienern. Das Interessante ist noch, dass du wahnsinnig viele Jobs gemacht hast, bis du endlich zu deiner Bestimmung gekommen bist. Was ich sehr abstrus finde, ist, dass du erstmal, wo du jetzt wirklich ein Hero bist in Österreich, dass du aber erstmal von den Deutschen vor die Kamera geholt wurdest, beziehungsweise hinter die Kamera.
Ja, das ist richtig. Eine deutsche Castingfirma, da war eine Chefin, die mich gesehen hat und mich vorgeschlagen hat für ein Casting und dem ORF war ich zu offensiv. Ich bin aus dem Ruder gelaufen, ich habe die Leute nicht interviewt, ich habe sie halt aus dem Stegreif auf die Schaufel genommen, verarscht. Mhm. Und das hat denen nicht gefallen, aber dieser deutschen Chefin der Firma hat das gefallen und hat gesagt, du, wir brauchen eine Urlaubsvertretung für 2 Wochen, willst nicht einmal 2 Wochen hinter der Kamera arbeiten? Und aus diesen 2 Wochen sind dann 2,5 Jahre geworden.
Stimmt es eigentlich, dass du bei Harald Schmidt noch auch mit im Schreibteam warst?
Ja, das stimmt insofern, als dass diese Firma, also auch so Crazy Acts haben wir das genannt intern, für die Harald Schmidt Show, da gab es eine Zeit lang diese Rubrik, wo dann ein Mensch sich durch einen noch nicht bespannten Tennisschläger durchgezwängt hat oder in eine Waschmaschine setzen konnte oder mit der Nase Milch getrunken hat, also absurde Sachen. Ja. Und diese Acts haben wir bereitgestellt und ein Kollege, der des Deutschen nicht ganz so mächtig war, und das war Teil des Vertrags, hat eine Anmoderation und eine Beschreibung für diese Acts verfassen sollen und hat mich dann immer um Hilfe gebeten und ich habe das halt geschrieben für ihn und das halt auch humoristisch ein wenig aufgefettet.
Aha.
Das heißt, indirekt stimmt's, direkt stimmt's nicht.
Aha.
Ich habe mich dann immer wahnsinnig gefreut, wenn er eine Pointe von mir verwendet hat in der Anmoderation und das war stolz auf mich. Aber ich habe nie für ihn geschrieben, ich habe indirekt für ihn geschrieben, sehr verdeckt.
Ich finde es sehr lustig, weil normalerweise ist ja der österreichische Humor, finde ich, noch viel radikaler und derber eigentlich und krasser, oder bist es nur du? Also ich habe oft den Eindruck, dass die Deutschen so teilweise vorsichtiger sind. Oder vielleicht liegt es auch an eurem Dialekt, dass ihr einfach manche Witze machen könnt, es aber immer netter klingt, obwohl es eigentlich voll fies ist.
Naja, für Höflichkeit braucht man Hof und außer euch Bayern hat in Deutschland niemand einen Hof gehabt. Kleine Fürstentümchen, nicht? Keine Lichtgestalt, an der sich alle orientiert haben.
Na, für Lichtgestalten, abgesehen von Beckenbauer, brauchten wir immer die Österreicher, gell?
In Bayern habt ihr auch einen König gehabt, nicht? So ist es ja nicht. Aber
Franz Josef Strauß haben wir auch.
Zum Beispiel, ja.
Markus Söder jetzt. Du hast vorhin ja von der ladinischen Sprache gesprochen, ja, wo immer wieder Versuche unternommen wurden, die zu unterbinden, ja, und zu verbieten. Wie geht's dir dann jetzt mit deinen ladinischen Roots, wenn du sowas hörst wie die aktuelle Debatte auch von ÖVP oder von der CSU hier in Bayern, dass das Gendern verboten werden soll?
Ja, die sollten sich zum Beispiel das Wahlergebnis von Salzburg anschauen. Vor ein paar Wochen ist in Salzburg gewählt worden und da sind die Kommunisten in Salzburg auf Platz 2 gekommen. Vielleicht ist den Leuten sowas wie leistbares Wohnen ein bisschen wichtiger, als ob jetzt gegendert wird oder nicht. Also vielleicht sollten sie mal andere Themen andenken, weil sonst könnte es sein, dass sie demnächst keinen Job mehr haben. Das nur so als Tipp an alle, die da meinen, dass Kulturkampf das Wichtigste ist. Nein, den Leuten ist wichtig, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass es warm ist in der Wohnung und dass sie was zum Fressen haben. Und wenn das gelingt, dann können wir über alles andere reden. Und dann sollten wir uns vielleicht über Bodenverbrauch und Zubetonieren und Insektensterben und Vögelsterben und Klimawandel, sollten wir uns auch vielleicht unterhalten, bevor wir über Gender reden. Vielleicht ist das auch ein Thema, weil vielleicht ist das gar nicht so uninteressant für die Leute.
Da sprach jetzt der Kabarettist for Future auch aus dir, oder?
Ja, also was ich mir wünschen würde, ist, dass jetzt nicht einem Fernsehkasperl wie mir geglaubt wird, sondern der Wissenschaft. Weil wir lassen die klügsten Köpfe, die wir haben, studieren in Universitäten, die wir um unfassbares Geld errichten und betreiben. Und dann beschäftigen die sich mit einem Thema, sagen uns, Moment, wir haben ein Problem und dann glauben wir ihnen nicht. Das ist das Dümmste, was mir einfällt. Also das heißt, was ich vorschlagen würde, ist, glauben wir doch den Experten, die das tagtäglich machen, die sich damit beschäftigen, und glauben wir nicht irgendeinem Vollidioten in irgendeinem sozialen Medium, der meint, ja, das war schon immer so und das ist alles ein Blödsinn, was die sagen. Also ich würde dringend darum bitten, Experten zu vertrauen. Bitte. Bitte.
Da merke ich, du bist da schon da lange engagiert tatsächlich. Ich habe gelesen, dass du auch bei Protesten gegen die Klimapolitik tatsächlich Mediator gewesen bist.
Ja, ich versuche Verständnis für mein Leben, bestenfalls 20 Jahre, dann bin ich weg. Ja?
Meinst? Ach, ja. So alt bist du doch noch gar nicht.
Doch. Ich bin 55, ich wäre 56. Ich bin nur um 5 Jahre jünger, als mein Vater war, als er gestorben ist. Also man beginnt dann schon langsam drüber nachzudenken, dass man sich demnächst verabschieden könnte. Muss nicht sein, ich wünsche mir es nicht.
Naja, aber die Oma ist über 100 geworden, also es kann schon noch dauern.
Bei uns wären nur die Frauen alt. Die Männer, zack, weg sind sie. Wir sind mehr so 100-Meter-Läufer und keine Marathonläufer. Wir sind auf der Kurzdistanz gut. Nein, ernsthaft, was ich mir denke ist, ich habe zwei Kinder, ich kann mir das nicht leisten. Ich will Enkelkinder haben, ich würde mir wahnsinnig wünschen, meine Enkelkinder kennenlernen zu dürfen. Und die sollen halt auch einen Planeten vorfinden, der nicht vollkommen ruiniert ist. Und wenn man sich ein bisschen umschaut, es ist nicht gut. Und wenn die Experten sagen, wir müssen was tun und es passiert nichts, dann, ja, dann muss ich meinen Mund aufmachen. Weil das ist meine Verantwortung. Wenn ich schweigen würde, würde ich zustimmen. Und das kann ich nicht. Dann muss ich mein Maul aufmachen und sagen, ihr seid ein bisschen deppert. Es geht so nicht weiter. Es ist schmerzhaft. Und ja, es wird nicht angenehm werden, aber wir müssen halt.
Deswegen fährst du auch immer nur mit der Bahn.
Ich fahre
mit der Bahn. Du bist da total konsequent.
Ja, ich habe auch mein Auto verkauft. Ich fahre mit dem Fahrrad. Und ich habe meinen Fleischkonsum extrem eingeschränkt.
Und das als Sohn eines Fleischhändlers.
Ja, was soll man machen?
Nur ab und zu die Streichwurst.
Ja, und selbst die verbiete ich mir. Ernsthaft?
Ja.
Maximal einmal im Monat. Maximal. Manchmal zwei Monate nicht. Also ich esse sehr, sehr gezielt Fleisch und ich liebe Fleisch. Und ich würde, also Vegetarier oder Veganer zu sein, ist für mich keine Alternative. Ich liebe Fleisch und es soll ja jeder Fleisch essen. Und ich bin auch nicht gegen das Autofahren, soll ja jeder Autofahren. Nur es gäbe eine Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel auf den Autobahnen auf Tempo 100 reduzieren, würde es so unfassbar viele Vorteile haben. Nämlich nicht nur, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Es gibt da eine Initiative, die heißt Tempo 180-30. Können Sie nachschauen im Internet. Die haben eine ganze Liste von Vorteilen angeführt dort. Das hätte so viele positive Nebeneffekte für einen persönlich und auch für die Umwelt und auch für die Gesellschaft. Das glaubt man nicht. Also selbst wenn man nicht an den Klimawandel glaubt, was absurd genug ist, aber selbst da gibt es so viele positive Nebeneffekte, wir sollten es einfach ausprobieren. Das ist meine Meinung.
Das ist eine Meinung von Robert Palfrader. So, beim Thema Männlichkeit sind wir mit dem Brumm-Brumm für mich irgendwie angekommen. Da möchte ich gleich mit dir drüber sprechen.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft
Robert Palfrader, Kabarettist for Future.
Bayern 2 hier, der Talk 1:1. Mir gegenüber sitzt der großartige Schauspieler, Romancier und Kabarettist for Future, wie wir auch gerade gehört haben, Robert Palfrader. Robert, ich muss dich jetzt was fragen.
No.
Pass auf, ich war bei einer Produktionsfirma auf der Weihnachtsfeier eingeladen in Wien. Die Firma Superfilm, mit der du ja viel gemacht hast, auch Braunschlag zum Beispiel oder jetzt eben auch Kafka, ab sofort in der Mediathek, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Pass auf, ich habe da, bin ich gestolpert über eine absurd große Riesenbüste von dir. Also Sie können sich das gar nicht vorstellen. Die ist bestimmt, also nur Roberts Kopf. Die Nase war abgebrochen. Die musste man, da haben sie wieder ein bisschen so angeklebt. Und es sollte so wie so ein, naja, fast wie so eine große sozialistische Büste von so einer Führungsperson. Ich habe mich gefragt, warum zur Hölle hast du das dem David geschenkt, zum Geburtstag oder zur Hochzeit,
nein,
oder so habe ich gehört.
Zum Geburtstag, und es war ein Scherz. Diese Büste hat in einer Serie, in der ich gespielt habe, eine Rolle gespielt. Und in einer Traumsequenz, wo die Rolle, die ich verkörpert habe, davon träumt, dass eine riesengroße Büste angefertigt wird, ein Denkmal ihr gesetzt wird. Und die Serie war schon lang abgedreht und ausgestrahlt. Und ich habe einen Termin gehabt mit der Produzentin und die sagt mir, du, ich habe da diese Büste im Büro stehen, ich wollte sie nicht wegschmeißen. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du sie haben willst, weil sie nimmt mir so viel Platz weg, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Und das Lustige ist, dass David Schalko an diesem Tag Geburtstag gehabt hat und ich habe gesagt, okay, ich weiß, was ich damit mache. Ich schenke das dem David zum Geburtstag und habe organisiert, dass er das ins Büro geht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er es behält. Also ich habe geglaubt, es kommt ins Recycling. Aber,
weil ich mir nämlich gedacht habe, was für ein Ego-Ding hat der Robert am Laufen, weil ich dich gar nicht so einschätze und du bist ja auch gar nicht so ein maskulinistischer Typ.
Nein, überhaupt nicht. Es war einfach ein Scherz. ein Scherz zwischen dem David und mir, dass er das in der Firma behält, damit habe ich nicht gerechnet.
Naja, der sein Kollege ist, der John ist da gestolpert und an deiner Nase hängen geblieben.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Der John hat mir schon bei Gagenverhandlungen so viel angetan, jetzt habe ich ihm mal was angetan. Das ist Gerechtigkeit, ja.
Ja, fand ich sehr interessant. Aber sag mal, jetzt bleiben wir mal so ein bisschen bei der Büste, wenn du dir jetzt dieses Denkmal, das du dir da im Büro auf, wenn es auch aus Styropor gesetzt hast. Was geht dir durch den Kopf? Hast du jetzt das Gefühl, auch in dieser Nationalheldenrolle mit dem Kaiser,
dass du irgendwie angekommen bist? Nein, ich stehe in Frontalopposition, stehe ich diesem Kult gegenüber. Also selbst Genies wie Helmut Qualtinger, ja, und ich bin einer seiner größten Verehrer und das ist ein riesengroßes Vorbild von mir. Selbst die sagen zum Beispiel der Generation meiner Kinder kaum mehr, also meine Kinder wissen es natürlich, weil ich sie halt ein bisschen gequält habe damit, aber ihre Freunde und Freundinnen, denen sagt der Name Qualtinger nichts und der war ein Genie und ich bin ein Trottel. Also ich rechne nicht einmal damit, dass eine Hundezone nach mir benannt wird.
Von denen es, finde ich, viel zu wenig gibt. Die sind alle so klein in Wien, sage ich jetzt als Hundebesitzer.
Ja, ja, in manchen Bezirken ist es besser, in manchen ist es weniger gut. Kein Hahn kräht mehr. In 20, 30 Jahren kräht kein Hahn mehr nach mir und das ist auch gut so.
Das weiß ich nicht, aber du hast ja jetzt quasi auch deinen Vorfahren mit dem Buch ein Denkmal gesetzt, ein paar Leben später.
Ja.
Wenn du jetzt dir das anschaust, das Erbe dieser unglaublichen Sippschaft und dieser Familie, wir sind so ein paar Dinge hängen geblieben, wo ich dich jetzt nicht gut kenne, aber wir kennen uns ein bisschen, weiß ich was von dir, was sich so durch die Generationen zieht. Zum Beispiel eben das Abarbeiten am Thema Glaube eins und zum Beispiel die Gastronomie natürlich, die Gastfreundlichkeit, auch dass viele Leute bei euch immer sind, also dieses Teamfähigkeit und die große Liebe zu Hunden.
Ja. Ja.
Was bleibt von dir bei deinen Kindern? Was möchtest du?
Ich weiß jetzt nicht, ob es Karl Kraus war oder Karl Valentin. Es war auf jeden Fall jemand mit Hirn, der gemeint hat, was hilft die beste Erziehung, wenn die Kinder am Ende nur werden wie man selbst? Und ich habe halt versucht, meinen Kindern vorzuleben, was ich für richtig halte. Und dann kann man nur das Beste hoffen. Mit Erziehung einem Kind eine Lebenshaltung zu oktroyieren, finde ich seltsam und auch komisch. Die sollen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Die sind klüger als ich zum Glück und die werden schon ihren Weg machen. Das Einzige, was ich versuche, ist, ihnen die Werkzeuge in die Hand zu geben, das so gut wie möglich meistern zu können. Ich habe ihnen versucht beizubringen, dass Bücher die wichtigste Nahrung für das Hirn sind. Ich habe versucht, ihnen Respekt vor anderen beizubringen. Ich habe versucht, ihnen ein guter Vater zu sein. Ob mir das gelungen ist, das werden dann die Psychotherapeuten meiner Kinder in 20, 30 Jahren herausfinden, keine Ahnung. Also ich habe es probiert. Ich bin wahrscheinlich wie jede Generation gescheitert auf meine Art und Weise. Und hoffentlich werden sie auch die Möglichkeit haben, bei ihren Kindern genauso zu versagen, wie ich das getan habe.
Da stapelt er wieder tief. Der wunderbare Robert Palfrader. Wenn Sie mehr Palfrader wollen, das Buch heißt Ein paar Leben später, ist bei Oeberreuther erschienen und Sie können ihn sehen als unter anderem Pornosammler und obsessiver Typ in der großartigen Sechsteiler-Serie Kafka. Vielen herzlichen Dank, lieber Robert.
Danke, dass ich da sein durfte.
Wenn Sie auf Royalitäten und Monarchie stehen und mehr Kaiser brauchen, dann empfehlen wir Ihnen hiermit den Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Der Schauspieler und Fußballfan Sebastian Betzel erzählt in diesem Podcast in 4 Folgen, wie Beckenbauer als Spieler, als Trainer und als Funktionär unglaubliche Erfolge gefeiert hat, wie er den Beinamen Kaiserlichtgestalt verliehen bekommen hat, um schließlich das Gesicht der sogenannten Sommermärchenaffäre zu werden. Zu Wort kommen dabei Weggefährten wie der wunderbare Günter Netzer, Lothar Matthäus und auch Harald Schmidt und viele mehr. Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland in der ARD-Audiothek und überall sonst noch, wo es Podcasts gibt. Hier auf Bayern 2 geht es jetzt weiter mit der Radiowelt. Caro Matzko bedankt sich bei Ihnen fürs Zuhören.